ich weiß ganz genau, dass meine Berufung einfach ist, Bewusstsein. Bewusstsein weiterzugeben, Leuten Bewusstsein zu zeigen. Dass bewusst zu sein einfach der richtige Weg ist hier in diesem Leben, dass wir das brauchen.
Und ich darf dich hier wieder begrüßen zur nächsten Episode des Set und Setting Podcasts. Schön, dass du wieder dabei bist. Und heute habe ich mal wieder einen Alex für dich. Nämlich meinen guten Freund Alex Wirtel. Er ist nämlich der Grund, warum ich hier überhaupt gerade in Portugal bin. Er hat mich sozusagen hierher gelockt in sein hinterlistiges Spiel. Nein, Spaß. Ich bin ihm sehr dankbar, dass er mich hierher geholt hat. Deswegen haben wir nämlich hier das erste Set und Setting Retreat veranstaltet und ich war auch bei ihm auf dem Retreat und habe dort eine Zeremonie geleitet und einen Vortrag zu psychedelischen Substanzen gemacht. Das war wirklich sehr schön. Aber bevor ich jetzt zu tief auf Alex eingehe, möchte ich dir noch eine Empfehlung geben von mir. Wenn du dich schon mal gefragt hast, hey, was für Musik sollte ich eigentlich am besten hören während einer psychedelischen Reise oder was für Musik eignet sich da besonders gut dafür, dann habe ich jetzt etwas für dich. Ich habe nämlich bei setandsetting.de im Blog einen neuen Artikel veröffentlicht, in dem ich meine Lieblingsmusik für psychedelische Bewusstseinszustände einmal komplett dargelegt habe, wirklich meine Playlists geteilt und alle verschiedenen Musikrichtungen preisgegeben, die ich so gerne höre. Ist natürlich super subjektiv, aber wenn du mal neue Musik brauchst, dann schau doch jetzt bei setandsetting.de vorbei und schau mal beim Blog nach. Und jetzt nochmal zurück zu Alex Wirtel. Alex und ich haben uns vor gut einem halben Jahr kennengelernt über ein Online-Coaching beim Lenny Schönbach. Und wir haben uns direkt gut verstanden, weil wir beide ja, interessiert an psychedelischen Substanzen sind und mit diesen Molekülen auch arbeiten. Alex hat eine super interessante Geschichte. Er lebt schon sein ganzes Leben in Portugal mit den ein oder anderen Ausbrüchen nach Thailand oder auch nach Deutschland und hat in seinem Leben das durchgemacht, was wahrscheinlich viele machen. Er hat studiert, hat dann auch gearbeitet und hat einfach sein Leben genossen, so wie die meisten es eben genießen. Viel Party gemacht, auch Alkohol getrunken, dachte, alles wäre okay. 2013 sind dann drei Dinge auf einmal passiert, nämlich hat ihn seine Freundin verlassen, sein Vater ist gestorben und er musste auch noch die Erbschaft ausschlagen. Und das hat ihn in eine tiefere Depression gestürzt. Das war dann der Moment, in dem er wirklich nach Hilfe gefragt hat. So ist er über seine Mutter an ein Retreat-Center gekommen, die verschiedene Massagen machen, um so Traumata zu lösen, um so eventuelle Depressionen ja wieder loszuwerden. Kurze Zeit später ging es dann aber nicht nur an Massagen, sondern auch auf psychedelische Reisen, nämlich mit Pilzen. Die Pilze haben ihm dann das erste Mal gezeigt, was wirklich wichtig ist, wer er eigentlich ist und was sein Platz auf dieser Erde ist. Seitdem hat sich auch wirklich alles bei ihm geändert. Also ich kenne ihn natürlich jetzt nur aus heutiger Zeit, aber ich kenne das auch persönlich von mir, was für eine unglaubliche Transformation mit diesen Molekülen möglich ist. Und bei ihm ist das auch so gewesen. Also vom 2013 sehr partyfokussierten, eher eco-fokussierten Menschen zu der liebevollen und herzlichen Person, die er heute ist. Das hat ihn jetzt auch dazu bewegt, dass er jetzt seit einiger Zeit mit Psilocybin anderen Menschen dabei hilft, sich selbst zu transformieren. Und er macht Psilocybin Einzelsessions und auch Retreats, aber das wird er euch jetzt in diesem Podcast alles erzählen. Ist super spannend und ja, es gibt einige interessante Stories, die er da auf Lager hat. Da kannst du dich auf jeden Fall drauf freuen. Und jetzt legen wir dann einfach mal los. Ich wünsche dir viel Spaß mit meinem Freund Alex Wirtel. Mein lieber Alex, freue ich mich, dass du hier bist.
Jo, freut mich auch sehr, hier zu sein, Jascha.
Geil, schön. Ja. Wir haben jetzt hier auch ein Live-Setup. Ich glaube, das ist so das erste Mal, dass ich so ein richtiges Live-Setup mache. Hier bei uns im Wohnzimmer. Du hast es hergeschafft. Eigentlich bin ich ja sogar nur hier wegen dir, das weißt du ja.
Das weiß ich, ja. Ja, ich kann mich noch erinnern, als wir uns connected haben auf Instagram, war das damals.
Ich weiß ja, kann gut
sein. Vor ein paar Monaten. Ich habe dich angeschrieben, glaube ich, und dann hat der Lenny uns dann verbunden auch über das Coaching.
Und der Robin Stolberg, der war auch da beteiligt.
Genau.
Das haben wir herausgefunden, das macht er immer. Genau, da haben wir uns dann connected und haben so gemerkt, hey, wir machen irgendwie recht ähnliche Dinge. Und dann haben wir so ein bisschen Zoom-Calls gehabt und irgendwann hast du so gesagt, was hast du gesagt?
Ja, ich hab gesagt, hey, Jascha, komm nach Portugal, Mann. Ich würde mich super freuen, wenn du nach Portugal kommen würdest und bei meinem Retreat einen Vortrag hältst
ja,
über Psychedelika.
Genau, da
Und das weiß ich noch, wir hatten das sowieso, als wir in Thailand waren, hatten wir noch so im Hinterkopf, ja, was machen wir jetzt eigentlich? So, wo gehen wir jetzt hin? Und dann, ja, Portugal hat offen, okay, Portugal. Dann haben wir gemerkt, die Leute gehen nach Portugal, die wollen vielleicht nach Portugal. Und dann auf einmal hast du mir so gesagt, komm nach Portugal. Und dachte mir so, ja, okay. Und jetzt sind wir hier, seit drei Monaten sind wir jetzt hier in Portugal. Und ich glaube, es war eine der geilsten Zeiten überhaupt. Und nur weil du mich hergerufen hast.
Das freut mich, Mann, das freut mich, ja. Ja, Portugal ist noch echt, ist noch so ein Mysterium. Viele denken halt, es ist wie Spanien. Und unterschätzen das halt voll. Und es, für mich berührt es immer mein Herz, wenn Leute sich hier wohlfühlen. Hat eine spezielle Energie, vor allem hier unten im Süden. Du warst ja auch im Norden und im Zentrum, in Lissabon und Porto. Und hier unten an der Westalgarve ist alles nochmal langsamer, nochmal entspannter. Und das ist schön, dass du das auch so nachvollziehst.
Das ist unglaublich hier. Also ich war ja auch, wie du sagst, oben, Mitte, unten. Und unten ist am besten, Leute. Ich bin aber auch Sonnentyp. Ne? Hier ist einfach mehr Sonne, Wärme und Urlaubsfeeling. Und das liebe ich einfach. Aber du bist ja auch schon dein ganzes Leben quasi hier, ne?
Genau. Und meine Eltern sind 1984 ausgewandert nach Portugal. Ja, ich war damals 2 Jahre alt und bin dann praktisch ein ganzes Leben hier verbracht. Jetzt, heute bin ich 38. Ja. Zwischenzeitlich war ich 2 Jahre in Deutschland. In Bremen, habe dann nach dem Studium gearbeitet, aber habe dann echt früh auch gemerkt, dass ich einfach Portugal liebe so und dass ich die Sonne vermisse. Wenn man hier hat man halt so im Durchschnitt 320 Sonnentage im Jahr. Mhm. Da ist es halt schwierig, wenn man dann nach Norddeutschland, nach Niedersachsen zieht. Und das war für mich dann früh auch, habe ich das erkannt, dass ich einfach wieder zurück will.
Die Deutschen sagen ja dann immer, ja, aber irgendwie mag ich den Winter auch. Ist das, glaubst du, warum ist das so? Also bist du jetzt einfach speziell dann ein Sonnentyp?
Ich denke, ich bin ein Sonnentyp, auf jeden Fall. Ich liebe viel Licht und Sonne. Ich glaube, wir Menschen brauchen das auch. Mhm. Aber wenn man tatsächlich in einem Land groß wird, wo es so viel Sonne gibt, dann wird es sehr, sehr schwierig, den Winter dann auch zu schaffen, weil du bist es halt nicht gewohnt. Du bist halt es gewohnt, viel Licht zu haben, auch im Winter. Im Winter ist es hier natürlich auch kühler, aber es gibt trotzdem noch sehr viel Licht. Es regnet relativ selten und bist auch draußen. Und das ist in Deutschland halt nicht so leicht.
Das draußen sein irgendwo, ne?
Genau.
Das ist ja auch irgendwie menschlich oder natürlich, irgendwie draußen zu sein. Diese Häuser, die wir heute haben, die gibt's ja noch nicht so lange, so in dieser Art, ne? So, wir haben so unser eigenes Reich so abgepackt, auch jetzt gerade hier in dieser Wohnung, in der wir sitzen. Hier kann niemand reingucken, das gehört alles uns. Alles, was hier drin ist, gehört nur uns. Das ist auch voll neu. Und ich meine, du kennst es ja auch ganz gut. Mich hätte jetzt mal interessiert, bevor wir auch in dieses Thema Psychedelika reingehen, wie war denn dein abgepacktes Leben, dein privates Leben? Wie war dein Leben, bevor du auf diese Psychedelika-Schiene überhaupt gekommen bist?
Also mein Leben war relativ 0815 normal, wie man so schön sagt. Also ich dachte, ich war recht gesund, ob es jetzt im physischen Level ist oder auch auf dem emotionalen, psychischen. Ich habe einfach mein Leben geführt, ich habe Sport gemacht, habe viel getrunken. Also ich war relativ viel weg, abends immer, auf Partys. Und
Hier in Portugal,
ja. Und ja, es war, ich dachte eigentlich, dass alles in Ordnung wäre. Dann war halt dieser Trigger, wo 3 Sachen auf einmal passiert sind. Freundin verlassen, Vater gestorben und Erbschaft musste ich einfach verweigern, weil mein Vater hat ganz viel Schulden hinterlassen. Mhm. So, das war so ein Riesenloch, das plötzlich auf mich zukam. Bin ich halt voll in dieses Loch gefallen.
Wann war denn das?
Das war 2013. Vor 7 Jahren.
7 Jahren.
Ja. Und ich war eigentlich wirklich nicht vorbereitet. Ich bin voll in die Depression halt gekommen. Und meine Freunde haben alle gesagt, hey, es war Sommer. Hey, lass uns feiern gehen, lass das wegtrinken, lass uns Partys machen, ne? Ich habe aber für mich gesagt, ich habe meiner Mutter damals gesagt, meine Mutter ist, by the way, jemand, der recht spirituell ist. Also sie meditiert schon seit Jahren, war schon in Indien ein paar Mal zum Meditieren, macht Yoga. Ich habe sie immer so ein bisschen belächelt, bis das kam, weil ich dachte immer, ach, die lebt in so einer Blase, in so einer spirituellen Blase. Und dann habe ich mich tatsächlich an sie gewandt. Sie ist dann, weil mein Vater ist gestorben, dann ist sie nach England gezogen, hat jemand Neues kennengelernt. Ich habe dann zu ihr gesagt, hey Mama, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe, ich weiß nicht, was ich machen soll.
War das schwierig für dich, das zu fragen? Oder hattest du eh schon so ein Verhältnis zu ihr?
Ich habe schon echt eigentlich ein sehr offenes Verhältnis. Und ich bin eigentlich jemand, der, ich kommuniziere schon, also ich bin da sehr offen. Wenn ich Probleme habe, dann zeige ich das auch, dann spreche ich das offen an. Ich habe sie dann einfach gefragt und die meinte dann ganz zufällig, dass ihr neuer Partner, der hat eine Tochter und die zog gerade auch nach Portugal. Mhm. Ja, aber in den Norden von Portugal. Mhm. Ich wohne ja im Süden. Und sie meinte dann, meine Mama meinte dann, hey, die öffnen so ein Retreat-Center, wo sie so ja einfach Therapien anbieten und du würdest der erste Kunde sein, okay, der erste Klient.
Ja.
Ich habe gedacht noch, ja, August, ne, David Guetta spielt, die ganzen DJs sind da und meine Kumpels haben alle gesagt, hey, vergesst das, mach das im Winter.
Warst du so Tomorrowland-mäßig?
Ich war nicht jetzt so Tomorrowland, aber ich bin halt gern so auf Hauspartys gegangen, wo so Hausmusik gespielt wird, so ein bisschen schickimicki, so und halt ziemlich viel getrunken. Ich surf auch, also ich war dann aber auch in dieser Surferschiene viel weg, wo halt auch sehr viel getrunken wird und ich hatte so eigentlich eine ziemliche Identitätskrise eigentlich. Ich wusste eigentlich gar nicht, wer ich so bin. Ich habe mich immer so ein bisschen von hier und da beeinflussen lassen. Manchmal war ich mehr der Surfer-Typ, manchmal war ich mehr der Schickimicki, der auf Partys geht. Aber dann, ja, dann hat meine Mama mir das halt gesagt und habe ich gesagt, ich mache das jetzt. Meine Kumpels waren natürlich alle schockiert so. Was macht der jetzt mitten im August? Das ist wirklich Peak-Season hier.
Ach, geht es dann länger, so eine Therapie? Oder?
Ja, meine Mama meinte, dass ich da wenigstens eine Woche hochfahren sollte. Mhm. Und das wären so Massagen, Rebalancing-Massagen nennen sich die. Die werden angeboten von der Tochter des Partners meiner Mutter. Und das sind so Massagen, wo die Therapeutin halt rausfindet, ob du irgendwelche Knoten in deinem physischen Körper hast, oder Verhärtung. Diese Massage hat dann das Ziel, diese Verhärtung einfach zu öffnen. Und diese Knoten werden halt auch als emotionale Traumata gesehen, die du in deinem Körper halt hast. Mhm. Und durch die Massage, durch die Meditation und diese ganze Arbeit da, die du machst in dieser Woche, werden die Sachen halt gelöst, aufgelöst und einfach geheilt. Mhm. Das war so das Ziel dieser Massage, dieser Therapie. Ich bin da hochgefahren, habe das da eine Woche lang gemacht, hat mir auch sehr gut gefallen, viel Spaziergänge gemacht und nach ungefähr, ich denke, das waren so nach 5 Tagen, meinte dann die Therapeutin, die Tochter von dem neuen Mann meiner Mutter, ja, also Alex, du hast echt sehr viel Trauma in dir drin, so. Du hast echt eine Depression. Und wir gingen da durch die Wälder mitten in der Pampa. Es war nichts, keine Nachbarn, es war echt super isoliert und ich habe mich da wirklich geöffnet. Hab wirklich viel geweint, hab ihr das auch aber alles so auch erzählt, was so los ist in mir drin, warum ich so am Leiden bin. Und die meinte danach, wie gesagt, nach diesem 5. Tag, Alex, also ich denke, du brauchst etwas noch Stärkeres. Die Massagen sind gut für dich, sie helfen auf jeden Fall, aber wir sollten dann noch einen Schritt weiter gehen. Und da meinte ich, ja, was wäre das? Da meinte sie, ja, also wir könnten dir eine MDMA-Therapie anbieten. Mhm. Die würde 4-5 Stunden gehen und wir fühlen, dass das gut für dich wäre. Das meinte sie und ihr Partner. Und ich meinte, ich war schockiert. Ich hatte damals keine Erfahrung mit Drogen.
Mhm. Aber du wusstest schon, was MDMA ist.
Ich wusste, was MDMA ist. Ich hatte schon davon gehört, auf jeden Fall. Aber ich hatte es noch nie ausprobiert. Mhm. Und ich habe das halt von der Presse so nach Gehirn gewaschen bekommen, dass es halt sehr schädlich ist, dass es dein Gehirn zerstört und deine Zellen und was weiß ich. Und war da sehr Gehirn gewaschen und habe dann gesagt zu ihr gleich, nee, also sowas mache ich nicht. Ich bin sehr sportlich, bin sehr gesund, ich mache sehr viel Sport und ich habe ein natürliches Leben auch. Ja. Ich will meinen Körper nicht jetzt vergiften. Da meinst du, okay, ja, wir haben auch was Natürliches. Wenn du MDMA, wenn dir das nichts zusagt, können wir dir auch eine Pilztherapie anbieten. Und da habe ich gesagt, mein Gott, Pilze? Ich hatte natürlich auch im Internet Sachen gelesen, dass da Leute aus dem Fenster springen, in Amsterdam, weil sie da denken, dass sie fliegen können auf Pilzen und dass die auch verboten wurden. Und was, das war ja 2013, das war ungefähr, glaube ich, ein bisschen davor wurden die ja auch verboten in Amsterdam. Mhm. Und da habe ich auch gesagt, nee, also das mache ich nicht.
Und dann hat sie gesagt gleich, Alex, das ist völlig okay, wir machen dann nur die Therapien weiter, die Massagen und die Meditation, das ist völlig okay. Und dann am nächsten Tag kam meine Mama aus England auch das Retreat Center zum ersten Mal besuchen und ich war auch glücklich, sie zu sehen. Und dann meinte meine Mama am Frühstückstisch so zu allen, ja, morgen mache ich die Pilztherapie. Mhm. Und sie als 65-Jährige hatte sowas auch noch nie genommen. Und ich war völlig überrascht natürlich und habe dann gedacht, ey, meine Mama mit 65 macht sowas, dann traue ich mich das auch zu machen.
Ja, also, Mama macht's vor.
Genau, Mama macht's vor. Jetzt hast du auch keine, ne, jetzt kannst du dich nicht mehr irgendwie verstecken, habe ich gedacht. Und jetzt machst du das einfach, ne? Also das war dann eine extrem heilende Erfahrung.
Erinnerst du dich da noch dran bei deiner ersten Pilzreise dann? Erinnerst du dich da, wie aufgeregt du dann davor warst und was du auch wahrgenommen hast? Wie war das so?
Also ich war davor tatsächlich gar nicht aufgeregt, weil ich hatte überhaupt keine Vorstellung. Ich hatte sowas noch nie gemacht. Ich hatte noch nie eine psychedelische Reise gemacht, Therapie oder Erfahrung. Ja, das ging sehr früh morgens los, vor Sonnenaufgang. Haben sie mir so eine Suppe gemacht mit einem großen Pilz. Also ich habe auch damals nicht gefragt, wie viel das war, aber ich denke nicht, dass es viel mehr als 2-3 Gramm waren.
Mhm.
Und ja, die Reise ging, sie hatte echt ein schönes Setting. Es war so ein schöner Raum, wo ich mich wirklich auch hinlegen konnte, sehr bequem, viel Licht. Und sie hatte so angenehme Musik gespielt im Hintergrund und saß so neben mir. Ich lag so auf dieser Couch. Und ja, die Reise ging ziemlich schnell gleich los. Ich bin auch sehr sensibel so für solche Psychedelika. Also bei mir ist es immer, wenn ich was mit Freunden nehme, dann bin ich der Erste, der das gleich spürt.
Ja.
Und es ging wirklich, nach ein paar Minuten ging es los. Es ging sehr negativ los.
Mhm.
Ich habe sehr viel Dunkelheit gesehen. Ich habe mich richtig in der Hölle gesehen, wie ich durch die Hölle gehe. So sehr, sehr dunkel. Und ich sah dann plötzlich so, wie mein Vater. Ich sah den so von Weitem, er guckt mich so an, er sieht mich so und ich ging so durch die Hölle und ich war auch sehr extrem dünn. Also sehr, ich sah sehr komisch aus, sah nicht wie ich aus, so wie Gollum, also richtig dünn, so ging ich so durch die Hölle und mein Vater sah mich so, guckt mich an und verschwindet, läuft weg von mir. Dann sehe ich meine Mutter, die macht das Gleiche, meine Schwester, die macht das Gleiche. Alle verlassen mich halt. Ich habe dieses Verlassenwerden halt extrem gespürt in dieser Situation, in der Reise und habe sehr viel geweint. Es kam sehr viel Trauer raus. Ja, nach einer Weile ist plötzlich der Strom von dem Ort da, vom Retreat Center, die Sicherung war plötzlich weg, es war kein Strom mehr, Musik hat aufgehört. Die Therapeutin ist aufgestanden, um zu schauen, was da los ist. Und sie kam dann zu mir zurück ins Zimmer. Ich meinte dann sogar zu ihr, ist der Strom weg? Und sie so, wow, hast du das mitbekommen? Weil es war richtig, glaube ich, gerade der Peak der Erfahrung. Und ich meinte, ja, ich habe das gespürt, dass du raus bist und die Musik war weg, also irgendwas ist mit dem Strom. Und dann meinte sie, ja, der Strom ist weg. Es ist nicht die Sicherung, es ist der Strom. Dann nach ein paar Minuten kam der Strom wieder und die Musik hat sie dann wieder angemacht und dann ist die Reise von richtig dunkel auf super hell.
Ach, bis zum Stromausfall war es noch dunkel.
Genau, bis zum Strom. Und der Stromausfall war so praktisch, also als der Strom wieder kam, war praktisch der Trigger, dass die Reise gut wird.
Strom ist wieder da, ja.
Genau, Strom war wieder da und dann war das Licht da. Und es war wirklich so Licht, es war nicht mehr dunkel. Und ich sah mich dann auf einem Strand, paradiesischen Strand, weißer Sand. Und es war wunderschön. Ich war ganz alleine, ganz viel Licht. Und ich lag so am Wasser und das Wasser berührt mich so. Und ich gucke so auf das Wasser und sehe so die Reflexion meines Gesichts im Wasser und lächel mich selbst an. Und ich schaue mich so an und berühre so mein Gesicht dabei und denke dann, wow, Alex, du wirst nicht verlassen. Niemand verlässt dich. Du bist nie allein. Du hast dich selbst. Du hast dich selbst und du bist immer bei dir. Du selbst bist immer bei dir. Das war so dieser Moment. Da gab es diesen Klick halt, dass diese Verbindung zu mir selbst, dass die entstanden ist.
Ah ja. Schön.
Ja, das war ein wirklich wunderschöner Moment so in meinem Leben, wo ich das einfach mal zum ersten Mal gespürt habe, diese Verbindung zu mir selbst. Und früher habe ich halt diese Verbindung immer im Außen gesucht.
auch sehr unbewusst. Ja. Ich wusste es halt nicht. Ich konnte nie allein sein. Ich wollte halt immer mit Menschen sein. Ich wollte immer auf Party sein, immer viel erleben und Stille, allein sein. Das war für mich etwas, was sehr, sehr schwierig. Ich habe das nicht wirklich verstanden, warum Leute gern allein sind oder warum es mal Stille, warum sie Stille wollen oder meditieren, all solche Sachen. Das war für mich alles sehr unbekannt.
Wow. Und dann am nächsten Tag warst du ein anderer Mensch.
Am nächsten Tag bin ich dann noch geblieben, ne, für in dem Zentrum, Retreat Center da, und ja, also ich fühlte mich auf jeden Fall anders. Ich fühlte auf jeden Fall, dass da ein Knoten geplatzt war. Ja, also es fiel mir dann auch sehr leicht, dann wieder auch zurückzufahren an die Algarve. Ich fühlte mich wirklich wie aufgeladen, so voller Liebe, Zuversicht, Vertrauen und auch einfach. Davor war ich extrem depressiv, wie gesagt, ich konnte halt nicht wirklich einschlafen. Ich hatte Angst vorm Einschlafen aber ich wollte auch nicht wach sein. Ich wollte auch nichts essen, ich hatte keinen Appetit. Und als ich dann wiederkam von der Reise, war ich wie aufgeladen. Ich hatte Energie, es ging mir gut, ich hatte Zuversicht. Ich hatte auch meiner Ex-Freundin, die ich da vor der Reise noch unheimlich nachgeweint habe, die ganze Zeit, der habe ich auch diese bedingungslose Liebe gefühlt und auch gesagt, hey, wenn sie nicht mit mir sein will, dann soll es nicht sein. Und wenn du jemanden wirklich liebst, dann willst du die Person, dass sie glücklich ist und nicht an sie sich dranhängen.
Ja. Ja.
Und das war auch so ein schönes Learning von der Reise halt, dass ich da auch loslassen konnte, diese Beziehung, und auch einfach viel mehr Zuversicht und Offenheit für mein Leben wieder hatte und auch Vertrauen ins Ungewisse.
Ja. Und dann hast du so gedacht, hey, das ist ja ganz geil, mache ich jetzt nächste Woche wieder. Oder wie war das für dich? War das dann so, erstmal, okay, ich habe es gesehen, krass, jetzt verändere ich gerade mein Leben? Oder war auch da schon in dir so bewusst, wow, das will ich später mal machen?
Das war damals noch nicht ganz so. Es hat mir sehr gut getan, aber ich habe dann tatsächlich, das war im August, ich habe dann über ein Jahr lang nichts mehr gemacht mit Psychedelika.
Aber wieder gesoffen?
Wesentlich weniger gesoffen, aber ich bin dann nach Kopangan gezogen, nach Thailand.
Warst du da vorher schon mal?
Da war ich auch vorher schon gewesen, 2011 war ich da und dann 2014 bin ich nach Kopangan gezogen. Bin da 8 Monate lang, und da gab es dann diesen Shift auf Kopangan. Da habe ich dann wirklich auch aufgehört mit Alkohol und habe ich aufgehört mit diesen Partys und so und hab dann ein bisschen mit MDMA experimentiert und mit LSD und hab dann immer mehr zu mir gefunden und kam dann zurück nach Portugal mit der Intention, bei diesem Retreat Center mitzuhelfen, also einfach zu lernen da und Leute zu begleiten auf ihren psychedelischen Erfahrungen und Therapien.
Also das war dann schon irgendwie mehr als nur, du hast gemerkt, da ist mehr.
Genau. Also ich habe einfach gesehen, dass es ein unheimliches Potenzial hat, und was ich da so erfahren habe in diesen letzten Monaten. Auf Kopangan habe ich auch mit Psilocybin, LSD, wie gesagt, und MDMA, und da habe ich ganz tolle Erfahrungen gemacht mit diesen Substanzen, die mich nochmal wirklich frei gemacht haben. Und da habe ich dann wirklich gespürt, das ist so einer meiner Wege im Leben, dass ich diese Pflanzen, diese Compounds, diese Substanzen einfach der Welt präsentieren will und diese Heilung. Ich sag immer, wenn ich anderen Leuten beim Heilen helfe, dann heile ich mich selbst.
Ja, ja.
Und das war ganz klar so, das habe ich voll gespürt, diese Berufung halt.
Das ist krass. Und da hast du also so in Thailand auf Kopangan hast du so deine wirklich psychedelic discovery gemacht. Wie ist das eigentlich in Thailand, ne? Kann man da einfach Drogen nehmen? So, kommt man da einfach in Psychedelika ran? Wie hast du das gemacht?
Ich habe es nicht gesucht, es kam zu mir. Es war wirklich so. Ich habe auch nicht jetzt gesagt, hey, ich möchte jetzt wieder Pilze nehmen, weil ich hatte das ja, wie gesagt, ein Therapiesetting gemacht. Aber ich hatte einen guten Freund, der wohnte damals schon auf Kopangan, und der hat mich dann zu MDMA gebracht. Und vom MDMA kam ich dann auch zu Leuten, die mich dann auch, ich habe dann eine sehr nette Dame kennengelernt, also ein Mädel, die hat mich dann auch geguided auf eine LSD-Reise. So kam das dann einfach. Ich war dann wirklich voll offen so für das Universum, was so kommt. Ich habe das nicht jetzt irgendwie krampfhaft gesucht, Und so haben sich dann die Sachen einfach so ergeben. Aber in Thailand ist es auf jeden Fall nicht legal. Also du musst da echt aufpassen. Ich würde dann auch jedem raten, wenn man sowas macht, dass man das mit jemandem macht, dem man vertraut. Und
ja, witzige Story, muss ich jetzt an der Stelle kurz erzählen. Als wir nach Thailand geflogen sind im Februar, da haben wir dann am Flughafen haben wir so einen Typ kennengelernt, Vincent hieß der. Also irgendwie mit dem so ein bisschen gequatscht und so. Und dann in Bangkok haben sich dann unsere Wege getrennt. Ciao, Vincent. Und jetzt haben wir vor ein paar Tagen einen Link zugeschickt bekommen von der Bild. Der Vincent, schön im Bildartikel oben, stand so dann: Deutscher in Thailand verhaftet für Drogendealen. Der war so Kickboxer. Und wegen Covid gab es dann keinen Jobs mehr. Und dann hat er sich ein Haus geholt und hat eine Cannabis-Plantage angebaut. Das wollte ich jetzt einfach nur mal so reinstreuen. In Thailand ist es schon eher tendenziell gefährlich, in Thailand zu dealen sowieso. Aber auf Koh Phangan, da ticken die Uhren wahrscheinlich auch noch so ein bisschen anders.
Ja, also auf Koh Phangan ist es ja so, dass früher auf der Full Moon Party, ne, das ist die bekannteste Party da, die war ja früher noch sehr unkommerziell und es war eigentlich noch alles sehr hippie-mäßig und die haben das ja eigentlich angefangen. Und da konnte man wirklich alles kaufen. So, da gingst du hin und das war alles frei zu verkaufen. Die Polizei stand daneben und das Militär, die haben das alles zugelassen. Aber heutzutage ist es nicht mehr so. Es ist einfach zu viel, es ist zu groß geworden. Mhm. Und die Polizei, es ist natürlich auch ein Geschäft, wenn man da die Leute, wenn da die Touristen geschnappt werden. Da ist halt viel Korruption. Und da ist für die natürlich auch ein neues Business, da Leute fest zu einzusperren und dann da halt Gelder zu kassieren. Ja. Ich hatte auch ein kurzes Intermezzo in Thailand mit Dealen. Das war tatsächlich 2014 war das dann. 2014 habe ich auch kurz den Fehler begangen zu dealen. Ja, mein Kumpel, der wurde erwischt, mit dem ich das zusammen gemacht habe, der wurde erwischt vom Militär. Und ich bin dann von einem Tag auf den anderen abgehauen nach Koh Tao und dann gleich weg aus Thailand. Mein Kumpel war dann tatsächlich im Gefängnis für ein paar Monate.
Wow.
Und ja, also ich rate das niemandem, sowas zu machen. Ich habe das einen Fehler begangen und habe dann auch schnell gesehen, dass das Risiko viel zu groß ist. Die Thai-Gefängnisse kann man nicht mit europäischen Standards vergleichen. Und deswegen, ja, also.
Was hat da dein Kumpel so erzählt? Das will ich jetzt wissen.
Ja, der war dann auf Koh Samui in so einer Zelle. Oh. Und das war eine Zelle für 15 Personen. Ich durfte ihn natürlich nicht besuchen, weil ich hatte große Angst, dass die mich da irgendwie dann auch schnappen. Mm. Ich habe ihm dann nur einen anonymen Brief geschrieben. Aber Freundinnen von mir, die waren dann da. Und die haben halt gesagt, er war in so einer Zelle, die war für 15 Personen gedacht. Und da waren über 50 Personen drin in der Zelle.
Krass.
Und er war halt ganz frisch reingekommen und er musste da ganz am Ende der Zelle schlafen und das war dann auch das Klo da, wo die Leute auch dann rein uriniert haben und ja, also er musste dann praktisch mit den Füßen, weil da war überhaupt kein Platz, musste dann da in dem Klo fast seine Füße ablegen. Also es war für ihn war das extrem, extrem harte Zeit, aber ja, wir haben dann alle auch was gespendet, um ihn da rauszubekommen. Ja. Aus dem Gefängnis haben wir versucht, ne? Es kam dann auch irgendwie 5.000 Euro zusammen. Aber der Typ, der diese Spendeaktion gemacht hat, der ist dann abgehauen mit dem Geld.
Oh Mann.
Ja.
Oh Mann.
Aber das Krasse war, das Lustigste von allem war, dass sie haben meinen Kumpel halt geschnappt mit MDMA, Ketamin, diese beiden Substanzen. Und sie haben dann tatsächlich die Drogen getestet.
Mhm.
Und es kam dann raus, dass das alles fake, es war nicht richtiges MDMA, es war nur so eine ähnliche Formel, aber war nicht wirklich MDMA.
Aha.
Das Ketamin war auch nicht richtiges Keta, das war auch so eine, irgendwie Codein oder so, es war auf jeden Fall nichts Strafbares, so dass sie ihn dann nach 7 Monaten haben sie ihn dann rausgelassen und haben ihn dann sogar noch eine Entschädigung gezahlt, weil sie ihn halt falscherweise da festgenommen haben.
Krass. Wie viel Entschädigung, weißt du das?
Weiß ich nicht mehr. Die haben ihn pro Tag, aber war jetzt nicht viel. Ich glaube irgendwie 200-300 Baht pro Tag hat er da bekommen. Ja. 7 Monate. Ja. Aber ja, er kommt aus Palästina. Das war für ihn trotzdem noch gutes Geld. Also, ja.
Krasse Story.
Ja, es war auf jeden Fall eine lustige Story, ja.
Aber ich hatte voll Angst, ne? Ich bin dann von einem Tag auf den anderen gleich mit der Fähre mein Gepäck noch auf Koh Phangan gelassen. Kumpel musste dann rüber nach Koh Tao mit meinem Gepäck.
Ja, krass.
Ja.
Bist schnell abgehauen.
Ja,
und dann auch raus aus Thailand.
Ja, ich bin dann über Dings nach Bali dann geflogen. Bin dann nach Bali.
Und dann wieder
irgendwann. Und da habe ich aufgehört damit, ja. Weil Bali ist noch schlimmer, ne? Als, ja. Als Todesstrafe.
Ja. Ja. Du warst dann seitdem aber wieder auf Koh Phangan.
Ja, ja. Ich war danach nochmal dreimal auf Koh Phangan. Also. Sie haben ihn ja auch, wie gesagt, freigelassen.
Ja. Okay, dann sind wir jetzt irgendwo 2014, 15. Du hast deine ersten Erfahrungen gemacht, bist du voll im Drogengame drin gewesen, bist dann aber schnell wieder raus, weil es schon ein bisschen stressig ist.
Ja.
Aber hast trotzdem, ne, also da müssen wir da auch wahrscheinlich einen Unterschied machen zwischen MDMA und Ketamin und sowas wie Psilocybin. Also klar, man kann auch mit Ketamin und MDMA gute therapeutische Erfolge erzielen. Aber du warst dann sozusagen an allem so ein bisschen interessiert. Wie hat das dann für dich angefangen, dass du gemerkt hast, hey, mein Herz schlägt, aber letztendlich doch vor allem für psychedelische Substanzen?
Das war dann tatsächlich so, ich habe dann wirklich viel rumexperimentiert, aber ich habe dann halt das Psilocybin, das hat sich am nachhaltigsten einfach für mich angefühlt. Ich bin auch ein bisschen so der Natur-Junkie, ich bin sehr gern draußen in der Natur und ich habe mich halt sehr verbunden gefühlt mit den Pilzen. Und habe mich dann immer mehr interessiert für andere Pflanzen halt, die auch psychedelisch sind. Mhm. Dann hat, wie gesagt, dieses Retreat Center mir dann auch angeboten, in Portugal da mitzuhelfen. Und die arbeiteten dann nur mit, auch mit MDMA, aber hauptsächlich eigentlich mit Ayahuasca,
ja.
Psilocybin und San Pedro, also Mescalin. Da habe ich das dann wirklich immer mehr auch gespürt, so dass die Pflanzen so mein Ding sind.
Ja. Ah, und da bist du dann da hingezogen in den Norden? Portugals?
Ja, ich war dann, immer wenn Retreats waren, war ich dann halt da bei denen. Ich habe mir dann so einen Van gekauft, aha, den ich umgebaut habe und konnte dann immer hochfahren. Da konnte ich in einem Van schlafen halt an meinen vier Wände und habe dann halt immer mitgeholfen in den Retreats. Die Leute halt begleitet, habe eigentlich von allem etwas gemacht, geputzt, gekocht. Mhm. Wir haben da auch viel Spaziergänge gemacht und meditiert. Also von allem etwas so. Was mir am meisten immer Spaß gemacht hat, war halt in den Zeremonien den Leuten halt so die Eimer zu bringen, dass sie kotzen können und einfach da zu sein für die so, dass sie sich halt geborgen fühlen und begleitet.
Da hast du schon gemerkt, was dir wirklich am meisten Spaß macht.
Genau, ja.
Ayahuasca-Zeremonien, da hast du dann, also es waren so ganz viele verschiedene Zeremonien. Wie würdest du eigentlich sagen, auch jetzt damals schon, wie unterscheidet sich eigentlich eine Ayahuasca-Zeremonie, eine San Pedro-Zeremonie, eine Psilocybin-Zeremonie? Das sind ja unterschiedliche Pflanzen oder Pilze, aber sind die Zeremonien dann auch anders? Reagieren die Leute anders? Das ist jetzt eine große Frage, aber wie hast du es damals schon wahrgenommen?
Ja, also man sagt ja immer, dass Ayahuasca ist ja die Mutterenergie. Also es ist, dass man, es bringt einen zu einem. Man will dann ins Innere reisen und es ist halt eine sehr, sehr feminine Energie spürt man da.
Mhm.
Man will Geborgenheit, man reist dann im Inneren halt. Und das San Pedro Mescalin ist halt das Maskuline. Du willst dann eigentlich ins Außen. Du willst nach außen, du willst forschen, nachforschen, du gehst in die Natur raus und schaust nach Partnern, mit denen du kommunizieren kannst. Ob es jetzt Felsen sind oder Tiere oder Pflanzen und es hat halt so eine, dieses Männliche, diese Penetration halt, nach außen zu gehen und aktiv zu sein. Und das Ayahuasca ist eher das Gegenteil. Das ist halt, du willst halt im Inneren sein, dein Mikrokosmos, ne?
Deine innere Welt halt. Irgendwie.
Genau. Und bei den Pilzen ist es nochmal es ist nicht so extrem feminin wie das Ayahuasca, aber es ist trotzdem auch, würde ich sagen, schon femininer, dass man auch nach innen geht, ne? Man will nicht jetzt großartig viel nach außen, man will schon die Reise wirklich erfahren und ich fühle immer, dass die nachhaltigsten Pilzreisen auch, dass man einfach an einem Platz ist, wo man sich sicher fühlt und wo man die Augen schließt und da halt dann die Erfahrung erlebt in dem Sinne. Ja.
Hast du dann damals schon, als du da geholfen hast, kamst du da dann deinem Ziel oder deiner Bestimmung irgendwie näher? Also was hat dieses Jahr, dass du dann ein Jahr hast du da gearbeitet, was hat das dann für dich bewirkt? Wie hat sich das ausgewirkt?
Ja, ich habe halt immer diese Transformationen miterlebt der Menschen, wie krass und wie tief diese Shifts, diese Transformationen sind. und habe immer mehr gemerkt, dass es, ja, dass ich will das irgendwann mal auch selbst anbieten. So. Mhm. Das ist so mein, ich spüre, dass es mein Calling ist, sowas zu machen. Ich habe mich gar nicht mal so als Therapeut erstmal gesehen. Ich wollte erstmal so anfangen, vielleicht Events zu organisieren im Süden, so Aha. Zeremonien, ja. dass ich halt jemanden herhole, der halt Schamane ist oder diese schamanische Arbeit macht. Das ist dann tatsächlich auch ganz zufällig, habe ich dann einen Schamanen kennengelernt, der aus Ecuador, der aber hier in Europa auf den Kanarischen Inseln auch ein Retreat-Center hat.
Ah, wie hast du den kennengelernt?
Den habe ich über einen Freund kennengelernt, der auf Teneriffa wohnte. Aha. Damals. Das ist also der gleiche Freund, der mich auch auf Kopangan zum MDMA gebracht hat, Aha. hat mir dann diesen Schaman, der ist dann von Kopangan nach Teneriffa gezogen, da hat er diesen Schaman kennengelernt. Und da bin ich dann nach Teneriffa geflogen und habe da 4 Zeremonien mit dem gemacht. Mhm. Dann weiter nach Irland, habe ich auch nochmal 3 Zeremonien mit ihm gemacht. Und dann habe ich gesagt, nach der 7. Zeremonie, hey, ich würde dich gerne nach Portugal bringen.
Ja.
Und er war gleich begeistert.
Ja.
Und ja, und dann habe ich angefangen, diese Zeremonie mit ihm hier in Portugal zu organisieren, wo ich halt immer dann assistiert habe. Ich habe halt den Leuten auch geholfen. Er hat die Zeremonien geführt, er hat Icarus gesungen und gespielt auf seinen Instrumenten und halt Space Holden, wie man so auf Englisch sagt. Ich habe das jetzt, mache das jetzt schon ein paar Jahre mit ihm. Das dieses Jahr auch gemacht. Nach einer Zeit habe ich dann gespürt, dass ich trotzdem das Ayahuasca, weil es waren immer Ayahuasca-Zeremonien und San Pedro, ich habe dann gespürt, dass ich diese Pilze, die Pilze sind so, das war auch meine Initiation, die hatte ich ja mit den Pilzen, diese Therapie. Und da habe ich gespürt, ey, die Pilze, ich will die jetzt wirklich auch selbst Therapien machen mit Menschen, wo ich die Verantwortung voll übernehme. Und so war dann dieser Schritt, dass ich dann anfing, das auch alleine anzubieten. Das Lustige war, das war einer, dem ich eingeladen habe zur Ayahuasca-Zeremonie. Der hat mir die Idee gegeben. Der hat mir gesagt, hey Alex, ich habe ihn gefragt, hey, hast du Bock? Schamane kommt wieder. Da meinte er, nee, ich habe keinen Bock, aber wie wäre es, wenn wir was zusammen organisieren? Pilzzeremonien. Da habe ich so nachgedacht, hey, das ist ja eigentlich eine coole Idee. Hab aber dann gesagt, ey, ich mache das allein, ich brauche da eigentlich niemanden. Und ich mache erstmal so Einzelsitzungen. Und so fing das dann an. Ich habe dann halt Einzelsitzung angeboten.
Wie, wo hast du es angeboten?
Hey, das habe ich einfach immer persönlich oder halt über, ich hatte verschiedene Coachings und so gemacht, wo ich halt immer Leute auch dann kennengelernt habe mit Zoom, über Zoom und so. Und so habe ich das dann halt immer dann propagiert. Und die Leute fanden das immer sehr interessant. Und so ging das dann Step by Step. Ich habe da eigentlich nie großartig jetzt irgendwie Werbung dafür gemacht, so. Ja.
Und das war praktisch, also um das nochmal zusammenzufassen, du hattest deine Zeit in dem Retreat Center im Norden Portugals. Und danach bist du dann über Zufälle an Ayahuasca-Zeremonien gekommen und auf diesen Ayahuasca-Zeremonien hast du diesen Schamanen dann letztendlich kennengelernt. Und mit dem hast du dann erstmal Zeremonien gemacht. Also du hast die veranstaltet und hast ihn als Schamanen reingeholt, ne? Und von da ging es dann weiter, weiter, weiter. Das war so 2017 bis jetzt halt so.
Genau. Ja.
Ja. Wie kann ich mir das eigentlich vorstellen? So eine Ayahuasca-Zeremonie, was hast du dann da gemacht? Also wie viele Leute kamen da? Was macht der Schamane da? Und was machst du dann da? Ist der Schamane dann so der Chef und du bist dann der, ja, wie
Ja, also der Schamane ist ein, der leitet die Zeremonie und es ist eine Zeremonie von circa, ja, wir hatten so bis zu 20 Personen, die da mitmachen. Und ja, der Schamane hält den Platz, ne, die Energie, spielt Instrumente, singt. Und ich bin halt da, wenn irgendwas ist, zu assistieren. Wir nehmen da auch den Tabak. Das ist so flüssiger Tabak, muss ich dann jeder Person immer auch geben. Das ist eine der Sachen, die ich mache. Natürlich, wenn sich jemand nicht so gut fühlt, dann führe ich die Person raus. Wir haben dann immer auch Räumlichkeiten, wo Leute sich hingehen können, wenn sie sich nicht so gut fühlen und andere Leute halt stören. Wenn sie zu laut werden oder zu viel weinen, dass man einfach sie rausführt, dass sie sich ein bisschen beruhigen. Ich habe auch das ganze Catering halt auch gemacht. Ich habe gekocht.
Du hast gekocht.
Ich habe dann die Zeremonien gemacht und dann musste ich danach gleich Frühstück kochen. Ey. Das war schon richtig intensiv so. Ja. Das habe ich so 3-4 Events so gemacht. Aber dann habe ich auch gesagt, ich schaffe das nicht mehr, weil habe dann ein Catering, eine nette Dame kennengelernt, die du ja auch kennengelernt hast bei deinem Retreat. Und Ja, aber das waren so meine Aufgaben. Also einfach Leuten zu helfen, da zu sein, den Tabak servieren und ja, wenn irgendwas ist mit Kerzen oder so, da Kerzen anmachen, den Ort sauber halten. Auch der Schamane ist eigentlich so, dass er kommt und es ist alles fertig. Und okay. Er leitet die Zeremonie.
Was macht der Schamane eigentlich während so mittendrin? So, was macht er?
Also er nimmt immer eine große Dosierung.
Selbst
und ist dann, er leitet dann halt die Energie von dem Raum so. Mhm. Er kann halt, er verbindet sich so mit den Energien von den anderen Menschen und er sieht ganz genau, was so los ist.
Was macht er dann so? Also,
er spielt viel Musik. Mhm. Die Musik, die Frequenzen der Musik, die Vibrationen, die beeinflussen ja auch die Reise, die Erfahrung. Ja, manchmal, wenn Personen große Probleme haben, irgendwelche Loops oder so haben, dann kann er sie auch, dann hilft er denen auch, aus diesem Loop zu kommen und hat da verschiedene Techniken, die er anwendet. Er ist halt auch wirklich ein authentischer Schamane, der im Regenwald das alles gelernt hat. Er macht das sehr, sehr authentisch. Also es ist nicht, man kann sich das nicht vorstellen, dass das ein Schamane ist, der jetzt irgendwie mit Federn und vielen Inzens und er macht das wirklich eins zu eins, wie sie das da im Regenwald trinken, bringt er das hier nach Europa so. Es ist recht hart. Viele Frauen wünschen sich das manchmal, dass es ein bisschen softer ist, aber es ist schon wirklich sehr authentisch. Er sagt halt, man bekommt, was sie auch erfahren da im Regenwald und das macht er eins zu eins. Und es ist nicht so New Age oder die Medizin ist wirklich sehr, sehr stark. Ja. Bei der letzten Zeremonie, da war das wirklich, also ich glaube, das ist das Stärkste, was ich hier genommen habe. Das war wirklich, sogar der Schamane musste dann am Ende auch sich übergeben, weil er konnte auch nicht weiter normal funktionieren. Ohne dass das da rauskommt aus dem Körper.
Fühlt man sich da dann überhaupt sicher, wenn der Schamane da selbst
abspannt? Man fühlt sich sicher, weil der Schamane, der macht das praktisch dann ganz am Ende nur. Dass er dann, nur, dass er sich dann ausruhen kann halt. Mhm. Aber er ist immer da. Also er ist wirklich immer da. Also.
Interessant. Ja. Okay, das heißt, du hast dir dann irgendwann überlegt, ich mache das selber auch, aber halt jetzt nicht Ayahuasca, ne, sondern Psilocybin. Das war dann so vorletztes Jahr oder wann hat das angefangen?
Genau. Und vorletztes Jahr.
Was für Menschen kommen da eigentlich üblicherweise zu dir?
Es ist sehr unterschiedlich. Also ich hab viele Menschen, die halt Persönlichkeitsentwicklung machen. Mhm. Ne, die sind interessiert, sich weiterzuentwickeln. Die sind interessiert, ja, in den Medien hört man das ja auch immer mehr, Psychedelics. Also sie haben da einfach ein Interesse, dass sie da ein sicheres Set und Setting haben, wo sie sich wirklich fallen lassen können, solche Leute. Dann habe ich auch Leute, die manchmal Traumata haben und die einfach was heilen wollen, die Challenges haben in ihrem Leben und das würden die halt gerne wegbekommen, solche Leute. Mhm. Und ja, das sind so eigentlich die zwei Arten von Leuten, die so Depressionen haben und Challenges oder Ängste. Und dann Leute, die einfach forschen wollen, nachforschen wollen, die wachsen wollen, die sich entwickeln wollen. So.
Wenn ich jetzt also eine Person bin, die auf dich zukommen, sagt, hey Alex, ich habe eine mittelschwere Depression und ich habe folgende Probleme. Wie holst du die Leute jetzt ab? Was kann ich da erwarten, wenn ich jetzt auf dich zukomme?
Also ich mache das immer so, ich mache eine Vorbereitung. Also wenn die Leute dann hierher kommen nach Portugal, ich verbringe dann mindestens immer einen Tag vorher mit ihnen, dass wir zusammen einfach mal meditieren, dass wir uns kennenlernen, dass wir uns verbinden. Dass wir mal in die Intention gehen von der Reise, dass wir uns öffnen, ne? dass dann Vertrauen da ist. Und dann sprechen wir einfach über die Situation, die aktuelle, und bringen halt Bewusstsein in eine Intention. Das ist halt immer gut, wenn man so eine Reise macht mit einem Fokus. Auch wenn es dann in der Reise manchmal ganz anders kommt, aber es ist trotzdem einfach gut, mal Bewusstsein in diese Richtung zu bringen. Und ja, dann wird meditiert, wie gesagt, finden wir die Intention. Am nächsten Tag ist dann die Reise. Da gibt es dann auch nochmal eine Meditation vorher. Dann verbinden wir uns nochmal, sprechen nochmal über die Intention, falls der Klient das will natürlich. Ja, die Reise geht dann normalerweise zwischen 5 und 7 Stunden. Mhm. Die Dosierung hängt immer von der Person natürlich ab. Wenn es eine Frau ist, immer ein bisschen weniger.
Ja.
Wenn es ein sehr kräftiger Mensch ist, dann braucht er ein bisschen mehr. Vom Gewicht hängt das auch ab. Ich mische dann immer die Pilze. Ich habe da eine eigene Rezeptur. Ich mische das Psilocybin mit dem Löwenmähnenpilz, der sehr gut für die kognitiven Funktionen ist. für die Synapsen neue, dass da neue Verbindungen im Gehirn hergestellt werden.
Ja.
Das ist eine sehr, sehr gute Kombination. Dann noch mit bisschen Kakao. Das lässt einen so ein bisschen mehr in die Reise reinrutschen, dass es nicht so krass ist gleich. Und ja, dann die, wie gesagt, die Reise ist 5 bis 7 Stunden. Und dann machen wir noch mal nach der Reise, machen wir noch mal so ein Gespräch, dass wir uns noch mal sharen, was so die Erkenntnisse waren, was so die, wie die Erfahrung so war, dass es einfach mal ausgesprochen wird.
Ja.
Das ist, denke ich, immer wichtig, dass man das ausspricht und einfach teilt. Und ja, und dann mache ich noch ein Integrationsgespräch. Das mache ich normalerweise so eine Woche später. Biete ich das noch mal an, dass da noch mal einfach noch mal gesprochen wird, wie so der Afterglow war, wie die Tage danach so vergangen sind und was da so für Erfahrungen, was so für Insights kamen. Und ja, ich gebe dann natürlich auch Tipps, wie man das am besten auch integriert, ja, was für Techniken man da anwenden kann,
ja,
so dass die Person dann auch, ja, Tools hat, das am besten, ja, zu integrieren.
Ja, ja, dass ein rundes Ding irgendwie draus wird.
Genau, diese drei Sachen sind so die Herzstücke einfach der, ja, Therapie. Intention, die Reise an sich und dann die Integration.
Ja. In der Reise jetzt kann ich mir das dann so vorstellen, dass du da einfach an der Seite sitzt und aufpasst. Und was sind eigentlich so die typischsten Reaktionen, die Menschen auf der Erfahrung haben? So, was kannst du von außen beobachten oft?
Also es gibt eigentlich immer zwei Arten von Reaktionen. Die eine ist, wenn die Leute loslassen, und sie reisen einfach und sie genießen einfach und sie lassen wirklich los und du siehst, wie sie durch den Kosmos fliegen. So. Das ist auch meistens so, was sie mir so sagen. Dann viele beschreiben das dann so, oh, ich surfe durch den Kosmos, ich bin am Surfen, ich gleite und sind dann voll im Flow halt, ne, und genießen das und nimm die Erfahrung halt an. Und dann gibt's die anderen Leute, die halt manchmal dann einfach nicht loslassen können und dann anfangen, ja, die wollen nicht wirklich in die Erfahrung rein und sagen dann, ja, kann ich aufs Klo, mir ist kalt, wollen nicht die Augen schließen. Das ist so der, also wenn man es jetzt krass differenziert, so eine Gruppe mit der anderen, die wollen einfach sich nicht der Sache hergeben, ne, hingeben. Ja, sie haben Angst loszulassen, aber das ist sehr, sehr selten, muss ich sagen. Also ich würde sagen, 95% der Fälle bei mir ist es eigentlich immer so, dass die Leute wirklich loslassen. Und
was machst du bei den 5% dann? Wie würdest du da vorgehen?
Da gibt es verschiedene Techniken, die wir anwenden können. Es gibt so Chantings, die man machen kann. Einfach dieses bewusste Atmen hilft einem halt einfach, dass die Person sich beruhigt, ne, anhand der Atmung. Und einfach da sein für die Person, dass sie sich einfach geborgen fühlt, dass sie keine Angst hat und dass sie sich nicht alleine fühlt. Oft ist es gar nicht mal wichtig, viel zu machen, aber dass sie einfach spürt, dass jemand für sie da ist, dass sie sich nicht alleingelassen fühlt und dass sie jemanden hat, der für sie da ist. So.
Also genau das, was du an dir geheilt hast, gibst du dann sozusagen weiter.
Genau, genau. Einfach Bewusstsein, ne? Dieses Bewusstsein, dieses, ja, Zuhören. Ja.
Was gibt dir das eigentlich, so die Arbeit, die du machst?
Ja, wie gesagt, es heilt mich. So, es heilt mein Herz. Es erfüllt mich einfach mit Liebe, mit Zuversicht, mit Vertrauen, Grundvertrauen. Dieses Grundvertrauen, es gibt mir halt dieses Urvertrauen. Ich fühle mich wie immer aufgeladen, voller Liebe, voller Vitalität und Lebenslust.
So. Ja, schön. Ja. Du holdest ja dann den Space da auch während so einer Erfahrung. Hast du ja vorhin auch mal gesagt, dieses Space holden. Was heißt denn das?
Wie gesagt, dass die Person einfach Bewusstsein spürt, dass da jemand ist, der für sie da ist. Der macht nichts anderes, als da wirklich präsent zu sein für diese Person, dass diese Person diese Erfahrung machen kann. Der ganze Fokus, die ganze Präsenz ist alles der Person gewidmet. Und ist hundertprozentig für sie da.
Also, dass der Reisende merkt, dass der Guide nicht irgendwie sonst wo ist, sondern er ist auf jeden Fall da. Das heißt, ich bin sicher, kann mich darauf verlassen. Okay, das heißt, das ist jetzt bei dir so entstanden, deine Psilocybin-Sitzungen. Und was ist für dich jetzt gerade next? Was passiert gerade bei dir?
Ja, also ich organisiere für mein Leben gern so Events. Und ich habe jetzt letzten Monat habe ich dieses Mega-Retreat gemacht. Das war mehr so ein Mini-Festival. Also da waren 5, 6 verschiedene Aktivitäten. Ja. Dann hatten wir auch Präsentationen.
Ich war auch da.
Genau, Jascha war auch da. Und wir hatten halt echt krasse Sachen. So Eisbad und Yoga, Movement, Meditation, Chantings. Also es war, dann hatten wir auch wirklich wissenschaftliche Präsentationen, du über Psychedelika, über Nachhaltigkeit. Also es war echt ein rundes Ding so. Die Leute waren begeistert. Und das war das erste Mal, dass ich sowas organisiert habe. So ein großes Event.
Rundes Ding,
ja. Ja, wir waren fast 20 Personen. Die Leute sind alle eingeflogen, ne? Die ganzen Gäste, Facilitator auch teilweise. Aber es war so ein schönes Event. Und wir hatten auch eine Session mit mit einer sehr speziellen Substanz, wo der Jascha auch geholfen hat. Aber ja, es war also nicht nur, wir haben da nicht nur spirituelle Praktiken und Meditation und sowas gemacht und Yoga, sondern wir haben auch, sind rein in die Praxis mit Psychedelika gegangen. Und ja, es war einfach ein ganz tolles Event und war ein mega Erfolg. Und ich will das jetzt so ein paar Mal im Jahr organisieren. Hab jetzt auch schon eine Partnerschaft mit einer Firma. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, mit den Misha Janjec und Chainless Life und Christian Meyer, die sind jetzt interessiert, dass ich das für die jetzt halt ein paar Mal im Jahr organisiere. Und da bin ich voll dabei, weil ich habe ja auch das Mentoring mit dem Micha gemacht und Flow State Productivity Coaching habe ich auch gemacht bei denen. Und die wollen jetzt mit mir halt diese Partnerschaft machen. Und ich bin da voll motiviert.
Geil.
Und ja, ich werde diese Exklusiv-Retreats für die machen, aber ich werde auch so einmal im Jahr dann auch ein Retreat organisieren, das offen ist für Leute, die halt nicht von diesem Chainless Life Inner Circle kommen. Aber ja, ich spüre auch voll, dass es halt diese Offline-Connection, dass die Leute sich wirklich verbinden, auch wirklich intensiv Zeit miteinander verbringen, sich kennenlernen und halt nicht nur über das Reden sich verbinden, aber einfach über die Energie, über die ganzen Erlebnisse.
Ja.
Das hat mir so viel gegeben. Ich war so aufgeladen nach diesem Event.
Aber erstmal wahrscheinlich auch war es anstrengend, oder?
Ja, es war schon anstrengend. Das war halt ein Versuchsballon. Es war das erste Mal, dass ich sowas Großes mache. Ich bin ja jeden Tag um 5 Uhr morgens aufgestanden und dann bis 10 Uhr durchgearbeitet, 10 Uhr abends. Aber ich war nie müde. Ich war immer aufgeladen. Ich bin morgens auf, kalte Dusche, 5 Uhr morgens ab, bin ich dann weiter zum Retreat Center. Und ich war wirklich voll motiviert immer. Und es war eine tolle Erfahrung. Also ich bin mega, mega dankbar. Und das ist jetzt ein neues Kapitel in meinem Leben. Diese Retreats, diese Events. Und ich bin da super, super dankbar, Mann. Und auch danke dir, Mann, dass du am Start warst, dass du mir da unterstützt hast, dass du bei meiner Präsentation hast du da auch das PowerPoint
gerichtet. Ich hab dein PowerPoint gefickt. Ja, es war geil, hey. Also muss ich jetzt auch nochmal sagen, du hast so richtig gut organisiert und auch von dem, was ich gehört habe von den Teilnehmern, besser hätte es nicht sein können. Ja klar, man kann natürlich irgendwas verbessern, aber ich glaube, du hast was richtig Geiles auf die Beine gestellt und das ist wahrscheinlich nur der Grundstein, den du da jetzt gelegt hast. Was denkst du oder was ist so deine Vision in 5 Jahren? Was willst du dann machen? Was geht ab?
Wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin nicht so der strukturierte Typ. Ich bin so eher der turbulente Campaigner, der sehr im Hier und im Jetzt eigentlich lebt. Ich mache keine großen Pläne, aber ich weiß ganz genau, dass meine Berufung einfach ist, Bewusstsein. Bewusstsein weiterzugeben, Leuten Bewusstsein zu zeigen. Das Bewusstsein einfach der richtige Weg ist hier in diesem Leben, dass wir das brauchen, dass es uns heilt und dass es uns weiterbringt, dass wir uns transformieren, dass wir wachsen damit. Und das ist so, was ich auf jeden Fall machen will. Ich will das weiterhin Leuten einfach helfen, dass sie bewusster werden und mit krassen Erfahrungen halt auch, wo sie aus ihrer Komfortzone halt rauskommen.
Aber was ist Bewusstsein? So. Jetzt habe ich dich gechallenged.
Was ist Bewusstsein? Es ist einfach dieses im Hier und im Jetzt zu sein. Das ist für mich Bewusstsein. Dass man dann nicht auf diesem Autopilot-Programm ist, sondern man ist sich bewusst, dass man in diesem Moment gerade ist. Das muss jetzt keine große Definition sein, aber einfach dieser Fokus.
Was ist der Vorteil davon, wenn ich bewusst bin?
Du erlebst das Leben halt. Es geht nicht an dir so von, du bist im Hier und im Jetzt. Und du im Autopilot, klar, der Autopilot ist auch wichtig, ne? Es ist auch wichtig, dass wir, wenn wir planen, wenn wir Sachen machen, dass wir im Autopilot sind, ne? Autofahren, was weiß ich. Es können viele Dinge im Autopilot machen. Aber wenn wir immer im Autopilot sind, dann passiert das Leben und es ist passiert einfach. Und wir sind uns nicht bewusst und wir verpassen das Leben.
Ja, ich sehe das immer so. Der Autopilot, der passiert sowieso, ne? Also auch jetzt sind wir ja irgendwo im Autopilot. Und ich glaube, genau darum geht es aber auch so ein bisschen, dass wir den Autopilot wahrnehmen können. Dass wir praktisch, wir machen was und wir können uns dabei beobachten, wie wir das machen. Und dadurch sind wir dann sind wir nicht der Autopilot, sondern wir sind Bewusstsein, das Autopilot vielleicht wahrnimmt. Weil, wie du es gerade gesagt hast, ne, Autofahren muss ja irgendwo im Auto, es muss ja funktionieren. Also geht es irgendwie so um dieses bewusste Beobachten von Bewusstsein.
Also, ja, ja.
Ja. Das bedeutet, wer sich jetzt denkt, hey, bin ich eigentlich bewusst? Wie kann der das rausfinden, ob er jetzt bewusster werden sollte? Also wenn jetzt hier jemand bei unserem Gespräch lauscht, woran kann ich jetzt feststellen, wie bewusst ich bin?
Wenn man sich wirklich mit seinem Fokus voll in einem Gespräch ist und wirklich sich konzentriert und auch wirklich zuhört, und nicht jetzt schon plant, ich höre jetzt zu, aber ich mache mir schon Gedanken, was ich heute Nachmittag einkaufen muss. Ich höre zwar zu, hier dem Jascha und dem Alex, aber ich muss noch ein paar Bananen und ein paar Nüsse kaufen. Und danach gehe ich zum Training, brauche ich noch Hafermilch. Keine Ahnung. Also es ist halt, das ist ja auch Meditation, weil Meditation ist eigentlich auch nichts anderes, dass man einfach wirklich fokussiert ist und bewusst ist. Mhm. Und sich wirklich auf diesen Moment, dieses Hier und Jetzt völlig einlässt, ohne sich von diesem Verstand, der halt immer uns beeinflussen will und mit irgendwelchen Argumenten kommt oder Meinungen und Definitionen, und dass man das einfach lässt, dass man sich von dem Machen in das Sein kommt. Aha. Bewusstsein ist mehr Sein. Machen ist Autopilot. Du machst und du bist in dieser maskulinen Energie, und das Feminine ist mehr eigentlich das. Du lässt es zu, dass es geschieht, ohne irgendwas zu machen.
Wie kann ich eigentlich anfangen? Hast du da vielleicht so ein paar Tipps? Wenn jetzt jemand wirklich sich noch nicht so viel damit beschäftigt hat, wie soll ich direkt mal Pilze nehmen oder wie fange ich an?
Das ist eine gute Frage. Direkt mal Pilze nehmen, ja, wenn du es spürst, das ist, was für dich ist, warum nicht? Ein gutes Setting, gutes Set und Setting. Ja. Oder du kannst natürlich auch einfach mit bewussten Spaziergang, dass du einfach mal rausgehst und du spürst einfach mal jeden Schritt, wie deine Füße den Boden berühren, und du gehst einfach mal in einem wirklich bewussten Rhythmus und schaust mal auf deine Beine und auf deine Füße, wie sie sich bewegen, und bist einfach mal dankbar, dass du gehen kannst, und machst jeden Schritt wirklich mit vollem Bewusstsein und mit einer ruhigen Rhythmus, ohne irgendwo hinzukommen zu müssen. Du fängst einfach an, diesen Spaziergang. Und ja, das ist schon mal ein gutes Training. Und natürlich, man kann natürlich auch journalen, man kann dann meditieren. Es gibt da viele Übungen, die du machen kannst. Aufs Yoga ist Qigong. Also alle diese Übungen helfen einem einfach bewusst. Das ist auch
gesamtheitlich irgendwie wichtig, oder? Also kennst du da vielleicht so Aspekte, die wirklich wichtig sind, auf die wir schauen sollten von unserem Sein? Sollten wir jetzt nur auf Wissen schauen, nur auf Körper? Oder hast du da irgendwie so ein... Was bedeutet das für dich so gesamtheitlich?
Ja, wie du schon sagst, das ist was Ganzheitliches, ne? Bewusst zu sein ist jetzt nicht nur, dass man jetzt meditiert und dass man Yoga macht. Nein, es ist auch, dass man bewusst ist, dass man sich bewusst ernährt, dass man gute Gedanken hat, dass man dienende Gedanken hat und nicht diese Gedanken, die ja nicht dienen. Ja, also vom Mindset her, von der Physik her halt auch, dass man Sport macht, dass man das halt alles ganzheitlich in sein Leben bringt, in dem Sinne. Also ob es Körper, Geist und Mindset, halt diese drei Punkte. Das, die Perfektion gibt es nicht, aber dann ist man auf einem guten Weg, sage ich mal so.
Ja. Wie unterstützt du eigentlich Leute dann dabei? Also ne, hauptsächlich ist es dann eher so, dass der Pilz irgendwie Menschen hilft. Glaubst du, dass die Leute auch einfach alleine einen Pilz nehmen könnten oder alleine Psychedelika nehmen können? Das geht ja schon auch wahrscheinlich.
Auf jeden Fall, das geht auch. Ich halte mich, wie gesagt, in meinen Sitzungen sehr zurück. Die Leute haben die Erfahrung mit dem Pilz. Ich bin da, falls sie mich brauchen, ne? Aber ich mische mich da nicht aktiv in die Erfahrung ein. Ja, Leute, die schon Psychedelika vorher genommen haben und die schon vom Mindset auch gefestigt sind, dass sie auch gut loslassen können, die können auf jeden Fall Psychedelika alleine nehmen. Ich sehe mich mehr so als jemand, der die Leute initiiert in so eine Erfahrung mit diesen Substanzen. Und wenn da schon ja eine Festigung vom Charakter ist, vom Vertrauen, sage ich, das soll es jeder machen. Wenn er ein gutes Set und ein gutes Setting hat, ne, wenn er sich da gut drauf vorbereitet, auf jeden Fall.
Ja. Ja. Also es ist nicht zwingend notwendig, aber du glaubst halt gerade so am Anfang, wenn du noch nicht so erfahren bist und vielleicht aber auch wirklich, wenn du noch zu viele Probleme mit dir selbst hast, irgendwo bevor diese Verbindung zu dir selbst erstmal wirklich besteht, ist es halt schwierig, weil die Verbindung schnell in andere Richtungen gehen kann während so einer Erfahrung, ne?
Genau,
so hast,
genau.
So hast du es bei dir ja auch erfahren.
Genau, genau. Also das sehe ich ganz genauso. Es ist am Anfang, wenn man nicht diese Verbindung hat mit sich selbst, dann wird man vielleicht auch dann nicht wirklich ins Innere gehen bei so einer Erfahrung. Und man will dann immer nach außen gehen. Das sehe ich ja manchmal bei diesen 5% der Leute, die halt nicht nach innen gehen wollen. Die wollen halt nicht nach innen gehen, wollen nach außen immer gehen.
Ja, ja.
Da ist es halt immer gut, sowas zu machen mit jemandem, der einen guidet. Einfach jemand, der schon mal Erfahrung hat mit Psychedelika, der einen da wirklich auch die Aufmerksamkeit gibt und der einen da wirklich begleitet.
Diese Verbindung dann zu dir selbst, wie würdest du es eigentlich bei dir heute sagen? Bist du immer noch in der Heilung, weißt du, ich meine? So ist das, so ist man damit jemals fertig an sich selbst? Oder bist du so, dass du sagst, hey, ich bin jetzt fertig mit mir, ich helfe jetzt anderen?
Also ich fühle nicht, dass ich fertig bin. Ich fühle, dass ich mich weiterhin entwickle. Es kommen dann immer neue Sachen auch auf, die ich dann trotzdem noch heilen kann. Aber es ist jetzt so, dass ich einfach spüre oder schon seit einiger Zeit spüre, dass ich mich so gut schon geheilt habe, dass ich jetzt das halt auch diese Energie jetzt nach außen geben kann und da anderen Leuten halt auch dann helfe bei dieser Heilung.
Ja. Und wenn du jetzt als heutige Person, so wie du bist, stell dir mal vor, du siehst jetzt deine Person 2012, 2013, jetzt mal ganz kitschig gefragt, was würdest du dir da raten so? Was würdest du aus deiner heutigen Sicht, was würdest du denken über diese Person damals, die du damals warst?
Ich würde sehr viel Mitgefühl haben für die Person und ich würde ihr sagen, dass es so völlig okay ist, wie sie ist.
Mhm.
Dass es auch völlig okay ist, auch Schwäche zu zeigen und zu trauern, weil das fehlte mir halt damals. Ich habe nicht wirklich so viel getrauert so und auch, ich wollte auch nie Schwäche zeigen, so in der Öffentlichkeit. Ja, ich würde dir eine fette Umarmung geben, dicke Umarmung und würde sagen, hey, es ist okay, du bist gut genug, wie du bist und lass uns ein paar Pilze nehmen.
Ja. Geil, Alex. Gut. Dann würde ich sagen, rap mal hier langsam mal ab. Wir sind jetzt wirklich alles durchgegangen, was es hier durchzugehen gibt. Also zumindest mal einen gewissen Teil davon. Beim nächsten Gespräch gehen wir dann noch tiefer rein oder in andere Themen. Vielleicht kannst du jetzt mal noch mal ein bisschen sagen, für die, die dich erreichen wollen, wo bist du zu finden?
Ja, also, ihr könnt mich alle über Instagram erreichen, alex_wirtl, W-I-R-T-H-L, oder über meine Webseite, die nennt sich receive-tribe.com und ja, da biete ich auch mein Coaching an, ich mache auch so ein Online-Coaching für Leute, die einfach mal ihr Bewusstsein erweitern wollen. Das ist ganzheitlich, also da geht es nicht nur um Psychedelika, ich mache auch viel über die sexuelle Energie und Mindset, Geist, Körper und ja, da können Sie mich auf jeden Fall erreichen.
Ja, wir verlinken eigentlich alles.
Genau.
Wir verlinken alles. Geil. Dann danke, dass du da warst, Alex. Danke, dass du mich nach Portugal geholt hast. Und mal schauen, wo wir uns als Nächste sehen.
Jo, Mann. Danke dir, Mann. Danke, dass ich da sein dürfte.
Peace.
Ciao.